Ja, danke dir für die Einführung und herzlich willkommen zu meinem Talk. Wie wir 100 Flipperautomaten am Laufen halten, er hat es jetzt schon angeteasert mit den Flipperautomaten, also erstmal über was ich nicht spreche, also falls ihr das Ding hier kennt, auch spannend, aber nicht Inhalt meines Talks. Das vielleicht spannend, aber auch nicht Inhalt meines Talks, sondern es geht um diese Automaten. Erstmal die Frage, wer von euch hat schon mal einen Flipper gespielt? Also in echt, nicht auf Microsoft-Simulator und nicht Arcade-Simulator. Okay, das sind viele. Wer von euch hat einen zu Hause stehen? Okay. Okay, gut. Also um die Automaten geht's. Und also drei Sachen klären. 100 Automaten und wer ist wir? Und dann um die lebenserhaltenden Maßnahmen. Also wir haben eine Sammlung mit ungefähr 100 Geräten in so einem Keller-Hobbyraum. Da stehen Geräte aus mindestens 5 Technikgenerationen, je nachdem wie man das zählt. Die ältesten Kisten 1957. 8 verschiedene Hersteller, wenn ich es richtig gezählt habe. Wir betreiben den Raum auf privater Basis, also bei uns können Freunde und Bekannte spielen. Ich sage immer, es ist so ähnlich wie bei einem Tennisclub, da kann man auch jemanden mitbringen, der dann mit einem da spielt, aber wir sind nicht öffentlich. Und wir, das ist ein Team von 4 Personen, 4 Freunde im Raum München, wo wir den Raum haben. Wir haben Spaß dran am Reparieren von Flippern, am Spielen mit anderen, manchmal auch am Restaurieren, Herrichten von kaputten Geräten. Das ist unser Hobby- und Freizeitbeschäftigung. Und wir treffen uns wöchentlich und arbeiten dann so eine To-Do-Liste ab. Also wenn man bei uns spielt und merkt, dass irgendwas an einem Gerät kaputt ist, dann schreibt man es auf einen Zettel und hängt ihn mit dem Magneten an diese Wand. Und das ist dann unsere To-Do-Liste. Ja, jetzt erstmal zu Flipper-Automaten, also die meisten von euch kennen es, aber trotzdem fange ich damit jetzt mal an. Also es gibt so ein paar Grundprinzipien, die sich seit so grob irgendwie 65, 70 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, nicht verändert haben. Also wir haben im Grunde eine Holzplatte, ein Spielfeld und da gibt es so Flipperfinger, die beschleunigen eine Kugel, die dann über dieses Spielfeld rollt. Also das schaut schematisch ungefähr so aus. Also da in der Mitte schematisch diese Holzplatte, die das Spielfeld ist und unten drunter ist so eine Elektromechanik, also eine Spule, so eine kinderfaustgroße Spule. Und wenn die mit Spannung versorgt wird, fließt ein Strom und die zieht dann diese Stange an, die man da sieht, diesen Planger oder Pleuel oder so. Und der bewegt dann über so ein Gelenk auf der Oberseite so einen Flipperfinger. Und der Flipperfinger treibt die Kugel dann über das Spielfeld. Da geht es schon los, kann man schon das Erste sehen, was man am Leben halten muss. Das sind eigentlich 2 Spulen, die man da sieht, die sind übereinander gewickelt und die werden durch einen Schalter, also die eine Spule zieht viel Strom, die hat nur 3 Wicklungen, 1 Ohm und da fließt viel Strom. Und wenn die am Anschlag ist, wird durch einen Schalter umgeschaltet auf eine 2. Spule, die dann den Finger oben hält mit relativ wenig Strom. Und wenn der Schalter kaputt ist, dann raucht die Spule ab. So, die Grundprinzipien sind weiters, also diese Kugel rollt über das Spielfeld und auf dem Spielfeld sind diverse Gimmicks aufgebaut und das Wichtigste davon sind Schalter und die Kugel trifft oder überrollt irgendwelche Schalter und löst dann den Schalterkontakt aus und das Auslösen von so einem Schalterkontakt bewirkt eigentlich immer das Hochzählen von irgendwelchen Punkten, die zur Anzeige gebracht werden, da geht es dann drum. Ne? Am Schluss will man möglichst viele Punkte haben oder wenn man gegeneinander spielt oder ein Turnier, will man natürlich möglichst viele Punkte haben. So. Und was noch passiert, ist meistens nicht immer eine andere Reaktion. Also entweder es findet eine Zustandsänderung statt, dass man einen Multiball-Modus startet oder es gehen Lampen an, aus, die wiederum irgendwas anzeigen, es starten irgendwelche Missionen. Oder es gibt eine mechanische Reaktion, irgendwas bewegt sich und schleudert die Kugel irgendwo durch die Gegend. Und diese Grundprinzipien sind unverändert. Vieles hat sich jetzt über diese 60, 70 Jahre verändert. Natürlich sind da neue technische Möglichkeiten dazugekommen, mit denen sich die Designer immer neue Features ausgedacht haben für diese Flipper-Automaten. Zum Beispiel ist da jetzt die Rede von Schaltern. Diese Schalter als simple Kontakte gibt es eben seit 70 Jahren. Heute sind da dazugekommen Lichtschranken, vielleicht irgendwie sophisticated Microswitches oder sowas, aber das Prinzip ist gleich geblieben. Und was hat sich jetzt so verändert? Jetzt kann man einfach mal durch die Generationen schauen. Ich habe jetzt hier 5 Generationen aufgeschrieben. So 100%ig lässt sich das nicht abgrenzen. Das erste waren die elektromagnetischen Geräte, so bis in die Mitte der 70er rein. Also für mich ist das immer so verbunden mit dem Ende der Apollo-Zeit. Ja, mit der letzten Apollo-Mission oder so ist dann die Digitaltechnik in die Flipper eingezogen. Aber zuerst gab es diese elektromechanischen Geräte, die man so aus den alten Kneipen noch kennt und aus vielen Filmen, wo diese Geräte rumstehen. In dem Aufbau hinten, der nennt sich Backbox, sind so Drehräder drin, die sogenannten Score Wheels, und die haben eine Aufschrift jeweils von 0 bis 9 und die zeigen halt die Punkte an, die man da hat. Relativ einfache Spiellogik, machen relativ viel Geräusche, weil sehr viel elektromechanisch gebaut worden ist. Also das ist so die erste Generation. Dann die zweite Generation, das sind die Early Electronics, die sind gut erkennbar am Wechsel der Punkteanzeige. Das sind jetzt so 7-Segment-Anzeigen, die so rot oder grün irgendwie leuchten. Sonst hat sich da nicht so arg viel getan. Hier also ein Gerät aus dieser Generation, die sind so gebaut worden, was habe ich hingeschrieben, so bis in die 90er rein. Und da war dann ein Übergang zu Displays, dort Matrix-Displays, also Displays, die schon eine mehr sophisticated Punkteanzeige erlauben in dem Gerät. Und so am Übergang von den Early Electronics zu dieser Generation hat man auch die Kugel in die dritte Dimension laufen lassen. Also da gibt es mehrere Spielfelder übereinander zum Teil oder Kugeln, die Rampen hochrollen und runterrollen oder Rampen, die irgendwie unter dem Spielfeld verschwinden und vielleicht woanders wieder auftauchen. Also da sind, sagen wir, mechanische Gimmicks dazugekommen. Und dann gab es eine große Krise in der Pinball-Produktion. Ende der 90er wurden die Flipper-Automaten verdrängt durch die Videospiele und in den Spielhallen durch die Geldspielautomaten. Und es gab noch ein letztes Aufbäumen einer der großen Produzenten der Maschinen. Die haben versucht, eine neue Generation auf den Markt zu bringen, Pinball 2000. Das größte Feature war da haben sie einen Monitor eingebaut, der auf die Scheibe, die auf dem Flipper drauf ist, ein Bild projizieren kann, sozusagen irgendwie eine Mischung aus Videospiel und Flipperautomat erzeugen sollte. Da sind 2 verschiedene Geräte gebaut worden davon. Das war also diese Serie war innerhalb von einem Jahr dann rum. Und dann war lange Zeit relativ Pause und seit, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 15, 20 Jahren läuft die Produktion wieder an. Eine Firma, mittlerweile mehrere, bauen Flipper, also die bekannteste Stern in Chicago, die jetzt mit modernsten Techniken Flipper bauen. Und das Spannende ist, mittlerweile gehen 80-90% der gebauten Geräte an private Sammler. Also man findet die praktisch nirgends mehr in der Öffentlichkeit. Also ich kenne noch irgendwie ein Kino in Braunau oder so, 2 stehen. Und also die sind nicht mehr so richtig sichtbar in der Öffentlichkeit. So, und wir haben also aus diesen Generationen Geräte, und jetzt wollte ich so ein bisschen drüber sprechen, wo ist das Problem und wie erhält man die oder wie erhalten wir die am Leben? Also einfach so ein paar Highlights zeigen, mit was man da jetzt zu tun hat, wenn man sich mit dem Zeug rumschlägt. Also erstens, worin steckt das Problem? Wir haben so mechanische Belastungen, also diese Flipperfinger beschleunigen die Kugel, die läuft dann so mit 1 Meter pro Sekunde über das Spielfeld. Also die seriöseste Messung, die ich gefunden habe aus USA, sagt 2,3 Meilen pro Stunde. Das ist so 3,7 Kilometer, also 1 Meter pro Sekunde. Und das passt so zu meiner Vorstellung, scheint mir seriös zu sein. Das bedeutet natürlich eine mechanische Belastung für die Ziele. Also man hat da irgendwelche Targets, die da rumstehen. Ihr seht da Fotos, da unten sieht man so, also Targets nennen sich die müssen getroffen werden von der Kugel, und es gibt dann eben Punkte oder Modusänderungen, wie ich es vorhin gesagt habe. Und wenn die Kugel da oft genug drauf donnert oder im falschen Winkel, dann bricht sowas auch mal. Und es gibt Erschütterungen an dem Gerät, mechanische Erschütterungen. die ja unter Umständen halt dem Gerät nicht gut tun. Und da rechts sieht man noch so eine Szene aus einem Spielfeld. Das ist so ein Flipper, der so ein Schrottplatzthema thematisiert. Da sieht man ja diese Kugel, die da hängt, die soll irgendwie den Magneten der Schrottplätze zeigen oder so eine Abrissbirne oder sowas. Und die muss man treffen mit der eigentlichen Kugel und dann donnert die da rum und fliegt an die Autos, die da oben sind. Da sind auch Schalter dahinter. Und also da sind hohe Geschwindigkeiten im Spiel, da kann leicht mechanisch was kaputt gehen. Und zweitens gibt es dann Verschleiß oder Alterung, also sowas wie verschmutzte oder kaputte Kontakte. Also auch diese Microswitches, die da drin sind, die halten halt einfach nur eine bestimmte Anzahl von Schaltzyklen aus. Kontakte verschmutzen auch Abnutzung an Metall und Plastik. Defekte Lampen, Birnen brennen durch. Gerissene Gummis, also Flipper-Gummis meine ich jetzt. Dann Schmutz, hier habe ich mal so gezeigt, wie das also ausschaut. In situ würden die Archäologen sagen, wenn man also da so das Zeug außenrum abbaut, da sieht man schwarze Lampen, die sind ziemlich sicher kaputt. Da sieht man dreckige Flipper-Gummis, die schwarzen Gummis. Da sieht man Dreck auf dem Spielfeld. Das sieht man also an den Bumpern, die man da sieht, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, aber diese schwarzen Teller da unten, die sind irgendwie angenagt durch die Kugel, die da drüber läuft. Und je stärker diese Verschmutzung und Beschädigung ist, desto schlechter läuft so ein Gerät. Oder Kabel reißen ab durch mechanische Belastungen, Sicherungen brennen mal durch, manchmal auch grundlos, manchmal mit Grund. Und Elektronik kann halt kaputt gehen, Bauteile. Und Schrauben können locker werden. Und das Problem ist dann eigentlich, das kleinste Fehler an den Automaten, die spielenden Nerven. Also jetzt, wenn man also sozusagen um Punkte spielt, es gibt da auch eine Weltmeisterschaft und da geht es natürlich darum, wer die meisten Punkte hat. Und wenn man da irgendwie einen defekten Schalter hat, der jetzt nicht funktioniert und einem Punkte nicht gibt, die einem da zustehen würden, dann nervt es. Oder sie behindern den Spielfortschritt, ich kann irgendeinen Modus nicht starten, also so ein defekter Schalter kann echt so ein Killer sein. Dann defekte Lampen, da fehlen einem Informationen über den Spielstand, also die Lampen sind nicht nur da, um eine Beleuchtung reinzubringen, sondern die zeigen auch wichtige Dinge an. Ja. Ich bringe nachher auch noch ein Beispiel. Und die zeigen dann irgendeinen Modus nicht mehr an oder sie zeigen nicht mehr an, welche Missionen schon abgeschlossen wurden. Man kann immer noch spielen, aber irgendwie fehlt so eine Rückkopplung von dem Gerät. Was muss ich denn jetzt noch treffen? Und dann gibt es Fehler, die machen so ein Gerät unspielbar. Hier habe ich so eine Situation gezeigt, da ist eine Schraube locker geworden, die hat so ein kleines Plastik nach rechts gedreht und da bleibt dann die Kugel hängen und die hängt dann da. Also da braucht man wirklich dann sozusagen einen Servicetechniker, da muss jemand ran und muss das fixen, sonst lässt sich das einfach nicht mehr weiterspielen. Also festhängende Kugeln oder manchmal bleiben so Flipperfinger oben stehen, weil irgendwas sich verhakt. Manchmal gehen Schrauben ab und die liegen dann lose auf dem Spielfeld rum. Also es gibt nervende Fehler und es gibt sehr nervende Fehler, die das Gerät unspielbar machen. Und die Reparaturen sind dann unterschiedlich aufwendig zu machen. Jetzt hier nochmal unsere To-Do-Liste. Also es ist da auch so, dass 10% der Reparaturen 90% des Reparaturaufwands machen. Also 90% sind irgendwelche Easy-Sachen und die restlichen 10%, so jetzt geschätzt, ne, so Pareto irgendwie, machen dann den Aufwand. Wir brauchen jetzt Skills. Also was können wir oder was sollte man können oder muss man können, wenn man jetzt solche Flipper dann repariert, insbesondere also in diesen Mengen. Also man braucht mechanische Skills, man muss Schaltpläne lesen können, alte, neue. Elektrotechnik ist da im Spiel, je nach Generation der Flipper. Digitaltechnik bei den moderneren Geräten, Elektrotechnik, Elektronik und Löten. Dann sind analytische Fähigkeiten nicht ganz schlecht und man braucht irgendwie eine Gelassenheit, eine Resilienz. Manchmal nerven die Fehler einfach und man muss auch mal was gut sein lassen können. Okay, jetzt, wie hält man die am Laufen? Jetzt gehen wir mal da in die Skills rein, also Schaltpläne lesen und sowas und fangen an bei den elektromechanischen Geräten. Da habe ich jetzt hier mal die Grundschaltungen aufgezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch ein Technikstudium oder Ausbildung hat. Wenn man in technischer Informatik in einer Vorlesung sowas hört oder auch wenn man es erzählen muss, hat man manchmal den Eindruck, dass einem dabei die Füße einschlafen, dass man also Und-Oder-Gatter und so Zeug auch durch Schalter darstellen kann. Ne? Serienschaltung und Parallelschaltung oder und XNOR und so Sachen. Kommen aber vor in elektromechanischen Geräten, die brauchen das wirklich rauf und runter. Und wenn das, oder, wenn das Gatter sind, was ist dann das? Okay. Das sind Sequenzen und Wiederholungen, also Laufschleifen würde man vielleicht sagen, oder Ablaufsteuerungen durch einen Motor. Also wenn man jetzt einen Schalter trifft und man braucht nicht einen Punkt, sondern fünf, dann schmeißt man so einen Motor an und der hat dann da irgendeine Mechanik drin mit einem Zahnrad und das löst fünfmal einen Schalter aus, während das einmal rumläuft und dann kriegt man da irgendwie fünf Punkte oder so in der Art. Und das schaut irgendwie verdammt aus wie alte Fernmeldetechnik. Also das Grundprinzip ist ganz einfach, die Kugel überrollt einen Schalter, der Schalter geht zu, steuert eine Spule und die Spule löst dann dieses Core-Wheel aus, da wird eine Mechanik ausgelöst. Und da bewegt sich jetzt was an der Spule und es muss dieses Rad weiter drehen. Und deswegen ist es leider so einfach nicht, Kontakt überrollen, also 1 Meter pro Sekunde, wenn man dann den Kontakt überrollt, ist die Kugel weg, bevor die Reaktion passiert ist. Also wird das komplizierter, man baut ein Relais ein, Kugel überrollt Schalter, der schaltet das Relais und das Relais schaltet sich selber zu, ne, über den Schalter. Es bleibt In-Hole-Circuit, nennt sich das. Und dann ist der Impuls für das Core-Wheel lang genug, dass das auslösen kann. Dummerweise ist es zu lang, der Impuls hier. Der Magnet würde dauerhaft angezogen sein, solange bis die Spule durchbrennt. Deswegen hat man da noch einen Schalter hinten drin, der in Endstellung auslöst und den Kreis hier vorne wieder öffnet. Und dann ist der Impuls genauso lang, wie er sein muss, um die mechanische Reaktion auszulösen. Und damit kann man jetzt in so einen Schaltplan reinschauen, der ist von 1964, wenn man sagt, oh, das schaut jetzt aber komisch aus, sind da lauter Kondensatoren. Nee, damals hat man die Schalter so gezeichnet, wie man heute die Kondensatoren zeichnet und noch viel mehr. Es gibt durchgestrichene und nicht durchgestrichene. Die durchgestrichenen sind die, die normalerweise zu sind. Und jetzt schauen wir uns hier ein Beispiel an. Wenn ich ein Spiel starte, dann bei dem Gerät, das hatte ich vorher schon mal, da will ich jetzt ein Spiel starten, dann drücke ich da vorne auf den Startknopf und dann schließt sich dieser Replay-Button da. Und das Erste, was da auffällt, 110 Volt, die sind da vorne angeschlossen in dieser Klappe. Also wenn ihr sowas daheim habt und ihr habt Kinder, zieht immer den Schlüssel ab. Innen drin steht dann ein Schild, careful, line voltage in coin door. Und zwar immer, ja, der ist nicht, die hat man früher nicht ausschalten können, die Kisten. Da gab es nur einen Schalter, hat man unten drauf gehabt, dann sind die zwar ausgegangen, aber die 110 Volt hat man da vorne immer noch. Okay, und dann muss noch ein zweiter Schalter zu sein. Das ist die Zero Position. Das heißt, da müssen noch Credits drauf sein. Ich muss noch genügend Münzen eingeworfen haben, um noch spielen zu dürfen. Also wenn ich keine Credits mehr habe, also wenn da nicht genug Münzen eingeworfen worden waren, dann darf ich kein Spiel starten können. Und der Schalter ist jetzt im Gegensatz zu dem anderen ganz hinten in der Backbox versteckt. Das heißt also, im Schaltplan sind die nebeneinander, im richtigen Leben sind die an zwei unterschiedlichen Stellen und zu den einen kann ich von vorn anschauen und den anderen von hinten. Das macht es schwieriger. Die Mechanik schaut so aus. Wenn man Münzen einschmeißt, wird eine Spule betätigt und dreht dieses Rad nach oben und wenn man ein Spiel startet, geht es zurück und diese beiden Klemmen da, die schließen diesen einen Schalter hier, der ist jetzt hier einfach kurz geschlossen, so dann bin ich nicht davon abhängig, dass ich Münzen einschmeiße. Dann was kann da noch passieren bei so einem Motor zum Beispiel, der hat mal endlos gedreht und dann fragt man sich, was ist da los? Wahrscheinlich ist die Schraube locker, mit der die Mechanik auf der Achse aufgeschraubt ist. Nein, war nicht der Fall. Dieses kleine Teil hier ist so eine Art Rutschkupplung, da waren so Nasen abgenutzt und dadurch hat das nicht mehr funktioniert. Da wird es jetzt schwierig mit Ersatzteilen. Wenn man Glück hat, kriegt man sowas noch bei eBay nach. Aber da ist man voll in der Mechanik drin. Ja. Den Motor muss man hinterher wieder so zusammenschrauben, dass das auf ein Zehntel Millimeter genau passt. Sonst läuft das nicht mehr rund. Okay, das war also der Ausflug in die Elektromechanik. Jetzt gehen wir in die frühe Digitalelektronik bis circa 1990. Was so danach kommt, da ist jetzt, also ich fühle mich da jetzt wohler. Das ist so das, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin. Gemütliche Digitaltechnik aus den 80er, 90er Jahren, also diskrete Bausteine, TTL und CMOS-Logik und 68 irgendwas Prozessoren und EEPROMs, so oh, gemütlich 2 Kilobyte, ne? Das kann man noch den Inhalt, den kann man noch schnell lesen an einem Nachmittag, 2K2716er gemütliche Taktraten, die kann man noch schön mit so einem Ostsee anschauen. Ja, also Ostsee und Logik-Analyzer helfen da. Was man da halt oft hat, ist ICs auslöten. Die brennen gern mal durch. Da ist in der Mitte eins zu sehen, die lötet man aus, muss die Sockel neue ICs einbauen. Gibt es glücklicherweise die meisten Typen noch vernünftig verfügbar. Test-EEPROMs haben nette Leute geschrieben. Ja, dann gibt es da aber auch gewisse Probleme. Schauen wir mal in so eine Backbox rein aus dieser Zeit, 90 Baujahr. Irgendwie Mitte der 80er, da sieht man in der Mitte so eine Steckverbindung. Also es sind 2 Platinen drin, die CPU und so eine Powerplatine, die dann für die Leistungselektronik zuständig ist. Und da ist eine 40-polige Steckerleiste, dann sind echt die 2 Platinen zusammengesteckt. Fragt man sich auch, wer macht sowas? Und das Blöde ist, die kann man 20 Mal auseinanderstecken und wieder zusammenstecken, dann sind die Kontakte im Eimer. Das heißt also, wenn man so ein Gerät hat und da passt was nicht, dann lötet man erstmal diese 40 Kontakte nach. Gut, wieder eine Generation weiter, Dot-Matrix-Displays, gebaut dann so in den 90ern eigentlich. Da gab es so ein Display mit 128x32 Pixel, so ein Gas-Display, also noch keine LEDs. Da ist eine komplexe Elektronik drin, also die Integrationsdichte wird höher und damit auch die Features, die man machen kann, Prozessorsteuerung, große EEPROMs, aber immer noch EEPROMs, aber da ist man dann schon 27.8001 oder so. Eingebaute Diagnosemöglichkeit macht vieles einfacher und diverse andere Features. Also zum Beispiel haben da jetzt so Videospiele Einzug gehalten, ne? So Spielereien hier. Die kann man also diesen Spucknapf da steuern, den Flipper-Tasten und die Typen spucken da rein und die muss man halt auffangen. Okay, kann man auch eine extra Kugel dann kriegen. Also sowas hat man da eingebaut. Jetzt schauen wir da nochmal in die Technik rein. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn so eine Lampe defekt ist, das kann nerven. Hier jetzt eine Spielsituation, das sind 5 so Lampen, das Shoot, S-H-O-O-T. Und das ist eine Situation, wo ich so einen Multiball habe mit 2 Bällen und solange ich die habe, muss ich diese 5 Rampen einmal treffen. Also S-H-O und T jemals einmal. Wenn ich die noch nicht getroffen habe, blinken die Buchstaben, danach sind sie dauerhaft an. Und jetzt ist da eine Lampe kaputt bei dem rechten O, wo der gelbe Pfeil hinzeigt. Ja, blinkt die jetzt oder ist die aus? Muss ich da noch durchschießen oder hatte ich das schon? Weiß ich jetzt im Moment nicht. Also wenn ich Glück habe, habe ich es mir gemerkt, aber das kann dann nerven. Dass man denkt, ach Mist, jetzt habe ich da nochmal hingeschossen, hätte es gar nicht gebraucht oder so. Und jetzt fragt man sich, woran liegt der Fehler? Ja, also da kann es jetzt verschiedene Ursachen geben. Wenn ich das auf der Rückseite anschaue, kann ich die Lampenplatine ausbauen. Die Lampe kann durchgebrannt sein, das ist der einfache Case. Die Fassung kann kaputt sein durch Korrosion oder irgendwas verbogen, rein mechanisch. Dann ist da eine Diode, die kann kaputt sein und dann gehen da Kabel weg. Da können die Verbindungsstecker defekt sein oder Lötstellen locker. Die Steckerleiste kann eine Macke haben oder das Kabel. Und das Problem kann auch in der Elektronik hinten in dieser Backbox liegen. Dann muss man da ran. Die schaut jetzt da schon komplizierter aus bei diesen Geräten. Da sieht man immer noch viel Digitaltechnik, aber etwas komplizierter. Jetzt habe ich gerade was von Diode gesagt. Wieso ist da jetzt eine Diode im Spiel? Naja, da sind die Leute auf die Idee gekommen, na, also so eine typische Ingenieurs-Informatiker-Innen-Idee. 64 Lampen und Schalter jeweils sind in 8 Reihen zu 8 Spalten organisiert, um Kabel zu sparen. Ja, es gehen einfach nicht zu 64 Lampen, 64 Drähte, sondern 16. Und die sind in so einer Matrix organisiert. Und da wird aus dieser Lampenmatrix, die man da rechts jetzt beispielhaft sieht, wird immer eine Spalte aktiviert. Dann haben alle Lampen in der Spalte Spannung. Aber es brennt nur dann die Lampe, wenn in der entsprechenden Zeile auch mit dieser Open-Collector-Schaltung hier auf der anderen Seite die Verbindung zur Masse hergestellt wird. Das ist so das Grundprinzip in 1,5 Sätzen. Und da braucht man jetzt Dioden an den Lampen, sonst brennen da mehrere. Da gibt es dann so Phantomleuchten. Also jede Lampe hat ihre Diode aus diesem Grund. Jo. Also, ja, die... bei der Fehlersuche hilft, die Folie habe ich jetzt für mich gemacht, der sogenannte Wolf-Fenzel-Algorithmus, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, der wurde schon vor langer Zeit, 82, in ACM irgendwo publiziert. Die mathematisch orientierten Leute kennen das vielleicht auch als die Beweisidee des Satzes von Bolzano-Weierstrass. Wie findet man jetzt da so einen Fehler in einem Flipper-Automaten? Nämlich genauso, wie man einen Wolf in Alaska sucht. Also wie findet man einen Wolf in Alaska? Man nimmt einen Zaun und baut den quer durch Alaska und schaut, wo hört man den Wolf heulen, links oder rechts. Nehmen wir mal an, man hört ihn links, dann kann ich den rechten Teil ausschließen und dann halbiere ich das Gebiet immer weiter. Und bei der Fehlersuche geht man sinnvollerweise genauso vor. Am Schluss ist der Wolf nämlich eingesperrt. Ich neige auch immer dazu, Schnellschüsse zu machen, was die Fehlerursache angeht und muss das dann hinterher mit erhöhtem Suchaufwand bezahlen. Also am besten ist, man überlegt sich immer, ist der Fehler, also eine Grenze, an der man sucht, ist es jetzt in der Backbox oder ist es auf dem Strang zum Spielfeld? Wenn man das erstmal eingrenzt, dann tut man sich leichter. Okay, jetzt noch eine Generation weiter, Pinball 2000. Das hat vor 25 Jahren angefangen mit modernen PCs, damals modernen PCs, heute ist es 25 Jahre alte PC-Technik, macht auch keinen Spaß, die am Leben zu halten, wie so Schneider-PC oder so, wenn das jemand noch kennt von euch. Röhrenmonitor mit CGA-Ansteuerung, Steuerung der Leistungselektronik über eine parallele LPT-Schnittstelle, eigentlich eine geniale Idee, bloß die Schnittstelle ist relativ obsolet und hat aber eine hohe Servicefreundlichkeit. Wenn man da ein Problem hat mit dem PC hinten, gibt es glücklicherweise mittlerweile Linux-Systeme, die einem da aushelfen. Da muss man halt einen modernen Rechner einbauen, schauen, dass man irgendwie so eine parallele Schnittstelle angeschlossen kriegt und so Kram und das zum Laufen bringt. Also da ist man dann an der PC-Technik dran. Und die letzte Generation, die aktuell jetzt ist, da sieht man jetzt übersichtlich aufgeräumte Backbox, übersichtliches Spielfeld. Was heute da gebaut wird, ist hochintegriert, hat internen Bussystem, ist vernetzt über Internet, kann man sich auch mit Servern verbinden, seinen Punktestand da speichern. Da haben wir bisher wenig Erfahrung mit irgendwelchen Fehlern. Es gibt da jetzt halt Software-Bugs zunehmend, da liefern die Hersteller auch immer wieder Updates. Ne? Die hängen im Netz, die Geräte, und da kann man sich jetzt auch ein Software-Update draufziehen. Teilebeschaffung ist immer noch einfach. Also es gibt einige Stores. Beschaffung wird zunehmend schwieriger für ältere Geräte und für manche Sachen so wie E-Proms, die man nicht auslesen kann oder so Prozessoren, die pre-programmed sind. Da bräuchte man jetzt irgendwie die Hardware-Hacker, die einem sowas analysieren. Da haben wir einfach ein Skill-Defizit auch an der Stelle. Es gibt Gott glücklicherweise ein Angebot an Ersatzplatinen, das wächst. Da kriegt man eine Platine, das sind für so eine Generation sämtliche Flipper-E-Proms in einem mittlerweile drin. Es ist alles zollmaßig, man steht dann immer da und fragt sich, was ist die nächste Schlüsselgröße nach 9/16 Zoll? Wenn man das dann googelt, kriegt man solche, sieht man, dass andere Leute sowas gefragt haben, finde ich kurios. Was bei der Teilebeschaffung hilft, ist 3D-Druck mittlerweile. Also hier sieht man da unten so ein zerbröseltes Plastikteil, irgendwie so ein Viech, das da aus dem Spielfeld rauskommt. Und das kann man jetzt mit dem 3D-Drucker nachdrucken. Also im Spielfeld, im Spielbetrieb sieht man, die werden mit der Kugel angeschossen. Die reden einem blöd an, diese Viecher beim Spielen. Da helfen die 3D-Drucker. Danke. Was hilft noch? Abschließend, es gibt glücklicherweise eine große und sehr hilfreiche Community. Also es gibt ein paar Foren im Internet, bei denen ich mich auch explizit bedanken möchte, da haben wir auch schon viel Hilfe uns geholt von denen, Flippermarkt, also ich bin da als MX in dem Forum unterwegs. Pinsight.com, eine amerikanische Seite, Pinwiki, Pinrepair. Auf YouTube findet man einen Haufen Videos, die auch hilfreich sind. Die Flipper-Datenbank, ipdb.org, da kriegt man Schaltpläne und so Zeug. Und ja, dank einer riesigen, hilfreichen Community lässt sich glücklicherweise noch alles fixen. Es ist oft nur eine Frage des Aufwands und nur jetzt in Anführungszeichen. Also bezahlen könnte man diesen Aufwand oft nicht mehr wirklich. Okay, dann danke ich euch fürs Zuhören. Punktlandung, zeitmäßig.
Dann auch vielen Dank für den Vortrag. Ihr könnt jetzt alle Fragen stellen. Wir haben reichlich Zeit dafür. Auch gerne im Internet, entweder auf Matrix Hall Zero oder bei hackin.org Hashtag 39C3 Hall Zero. Gibt es eine Frage aus dem Internet?
Du hast gerade schon die Finanzierung angesprochen. Das Internet würde gerne wissen, wie ihr das denn überhaupt finanzieren könnt. So für 100 Automaten ist ja schon nicht ohne.
Ja, da steckt halt einfach viel privates Geld drin. Die hören, also wir sind, ich habe ja gesagt, wir sind vier Freunde und jedem von uns gehört halt ein Teil dieser Automaten, die da steht. Und wenn jetzt jemand kommt, dann bitten wir da um einen kleinen Obolus, dass wir zumindest die Stromkosten decken können. Aber die Automaten sind wirklich privat finanziert. Auch die Teile, also die Ersatzteile und so, was man da braucht. Und Miete, ja. Es ist halt ein Hobby.
Dann gerne Mikrofon 3.
Ja, vielen Dank für den Talk, war sehr spannend. Ich habe auch so ein Exemplar zu Hause stehen und wollte mal eine Glaubensfrage stellen, nämlich nutzt ihr Gummi oder Silikon für eure Gummis?
Oh, wir haben weitgehend jetzt Silikon, ja. Aber an den Flipperfingern ist das wirklich so eine Glaubensfrage. Also da spiele ich lieber mit den Gummis. Ja. Also mit Flippergummis. Muss bei der Gelegenheit erzählen, also was wir noch haben, ist ein alter Kondomautomat und aus dem kann man sich Flippergummis ziehen, wenn welche kaputt geht.
Dann gerne Mikro 1.
Ja, du hast es erwähnt, bei den neueren Generationen gibt es Software-Bugs. Habt ihr auch bei den älteren Generationen systemische Fehler gefunden?
Wir nicht, aber es gibt systemische Fehler und es gibt auch Leute, die Reverse-Engineering machen und Fixes zur Verfügung stellen. Ja. Also es gibt systemische Fehler, die von den Herstellern natürlich keiner mehr fixt, die auch mit Abstand von irgendwie 20 Jahren oder so dann durch jemanden gefixt werden. Ja.
Mikrofon 3.
Hi, danke für den spannenden Vortrag. Gibt es deutschlandweit irgendwie eine Online-Karte, wo funktionierende Flipper-Geräte in irgendwelchen Kneipen oder Locations aufgelistet sind?
Ja. Gibt es, ja.
Also. Finde ich die. Insert Coin.
Ich fällt gerade die Website nicht ein, aber es geht auch. Aber also wo man da, wenn man das wissen will, wo man da Hilfe findet, ist sicher dieses Flippermarkt-Forum. Also entweder findet man das direkt, wenn man sucht, gegebenenfalls müsste ich da anmelden, oder man stellt da eine Frage, das gibt es, ich habe sowas schon mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie aktuell das ist. Pinballmap.com. Okay.
Mikrofon 2.
Was macht ihr mit Flipper-Automaten, die quasi gar nicht mehr wirklich funktionieren? Ich habe so einen alten elektromechanischen, da ist Scoreville kaputt, die Hälfte der Relais klemmt. Mhm.
Ja, das ist dann so ein Winterprojekt.
Das ist ein 10-Jahres-Projekt.
Ja, das kommt darauf an, wie viel Zeit man da investiert. Also so eine Kiste hatte ich auch, die habe ich letzten Winter in so irgendwie die Wochenenden reingehängt und ja, die Schalter einzeln zerlegt und so, ja. Und man kriegt über die Community auch zum Beispiel mal Score Wheels, alte, wenn man Glück hat, nach. Muss ein bisschen Geduld haben, dann findet sich jemand und sagt, oh, ich habe noch so eine alte Backbox irgendwo im Keller stehen, kann ich so ein Wheel ausbauen, das könnt ihr haben. Kriegt man wieder hin mit Geduld und ja, Fachwissen und Resilienz.
Dann noch einmal Mikrofon 1.
Hallo, vergiltes Kabinett oder neue Dekale?
Das ist auch wieder so eine Glaubensfrage.
Na klar.
Also meine persönliche Meinung ist, mir ist das Kabinett nicht so wichtig. Wir sind da aber unter uns Vieren jetzt hier in der Community auch unterschiedlicher Meinung. Und nachdem die Flipper uns sozusagen individuell gehören, macht jeder das mit seinem Flipper, was ihm da am besten taugt. Also bei mir ist erst, wenn dann die Farbe richtig runter ist oder die Oberfläche irgendwie rau, weil der mal Wasser abgekriegt hat, ist dann die Grenze, wo ich denke, da kann man dann was tun.
Ja, das sehe ich genauso.
Mikrofon 3.
Ich hätte eine ganz einfache, kurze Frage. Welche Flipper-Generation ist rein spielerisch Ihre Lieblingsgeneration?
Das kann ich jetzt auch so einfach nicht beantworten. Ich spiele die eigentlich aus allen Generationen gern. Und ich habe nach dem Projekt letzten Winter, was ich gerade schon erzählt habe, meine Liebe auch für diese elektromechanischen entdeckt. Ganz simple Regeln. Und kann trotzdem Spaß machen zu spielen. Also ich glaube, da ist die Abwechslung das Entscheidende. Also so ein Small Detail noch, in der Flipper-Community sagt man immer, Flipper sind Herdentiere. Also es gibt wenig Leute, die nur einen Flipper daheim haben. Also gibt es schon auch, aber oft wird es begrenzt durch die Geduld von Partnerin oder Partner oder durch den Platz, den man hat. Und dann hat man eher mehrere aus unterschiedlichen Generationen und wechselt dann auch mal dazwischen. Ich glaube, es ist die Abwechslung. Okay.
Danke.
Dann nochmal bitte Mikrofon 2.
Ja, zu den Digitaltechnik-Flippern. Du hattest was zu EEPROMs gesagt, ja. Aber was steckt denn an Prozessoren drin?
68XX oft, das hatte ich da auf der einen. Also 68008, 09, 02, so in der Gegend. Und dann noch, was haben wir letztens, so eine Signetics. Schieß mich tot, weiß ich jetzt die Nummer nicht. Also so diese 8-Bit-Prozessoren sind da noch drin, ja. Ich glaube, es gibt, die hatten dann mal einen 68.000er, also den mit den riesengroßen Käfer mit den, glaube ich, 80 Beinen. So in dem Dreh.
Danke.
Gibt es zum Abschluss noch eine Frage aus dem Internet?
Ja, die gibt es. Es kam ja gerade die Frage nach Flipper-Generationen, die ihr besonders mögt. Es wurde nochmal gefragt, ob es bei euch Vieren auch Flipper-Modelle gibt, die ihr alle hasst, entweder weil die super schwer sind oder weil die ständig kaputt gehen.
Nee, super schwer ist eher eine Herausforderung. Es gibt eher welche, die langweilig sind. Da nenne ich jetzt keine Beispiele, aber also eher gibt es unbeliebte Flipper, weil sie langweilig sind, weil die Regeln irgendwie so, ja, man muss immer dasselbe irgendwie treffen. Das ist eher, ja, Langeweile ist, glaube ich, eher so ein K.O.-Kriterium.
Dann vielen lieben Dank für den Talk und ich bitte um einen herzlichen Applaus nochmal für Axel.
Vielen Dank.